Hallo, der Manu hier. Gleich geht's los mit unserer Folge, aber ich habe noch ein Gewinnspiel für euch. Drei Leute von euch können ein Exemplar von Monster Hunter Rise gewinnen. Das hat uns Nintendo Deutschland zur Verfügung gestellt für euch, für unsere weltbeste Community. Alles, was ihr tun müsst, ganz einfach. Schaut auf Instagram unter insert.moin vorbei. Wir haben da gerade einen ganz neuen Account angelegt. Followt uns dort. Da werdet ihr natürlich auch informiert über neue Folgen und bekommt so ein bisschen Backstage-Einblick in Insert Moin und die Produktion. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach auf Patreon und Steady abonnieren. Also das ist das Allereinfachste. Alle Patreons und alle Steadys machen immer automatisch an allen Gewinnspielen teil. Patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Das ist unsere Crowdfunding-Seite. Da könnt ihr uns unterstützen und bekommt dann Zugriff auf alle Folgen. 4 Folgen die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Wenn ihr uns dort unterstützt, müsst ihr gar nichts tun, dann seid ihr automatisch im Lostopf. Ansonsten, wie gesagt, schaut auf Instagram vorbei, insert.moin, followt dem Account und antwortet uns dort unter dem Post, der für heute mit Monster Hunter Rise beginnt. Viel Erfolg, Teilnahmeschluss ist am 25. März, da losen wir es dann aus, geben die Adressen direkt mit eurer Zustimmung weiter an Nintendo. Wir fragen euch dann nochmal an, wenn ihr aus dem Lostopf gezogen werdet. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und wenn ihr dann zustimmt, dass Nintendo eure Daten bekommt, dann schicken die euch direkt ein Exemplar zu von Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch. Jetzt viel Spaß mit der Folge zu Monster Hunter Rise. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute, hat sich mein Körper erhoben. Ich wollte jetzt eine schlechte Wortspielüberleitung zu Rise machen, aber Trant, helf mir. Mein Kaffee wirkt noch nicht, ich krieg's noch nicht hin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen Manu, danke für die Einladung.
Ihr könnt es euch fast schon denken, wenn Trant hier im Podcast zu Gast ist, dann kann es eigentlich fast nur um Monster Hunter Rise gehen und genauso ist es auch. Ich glaube, es gibt niemanden, glaube ich, in meinem weiteren Umfeld, der sich mehr auf dieses Spiel freut, vielleicht Micha noch, aber ansonsten habe ich sofort an dich gedacht, als die Ankündigung kam, Monster Hunter Rise wird das nächste größere Spiel in dieser Serie. Und geh mal schwer davon aus, dass du dich mit großer Vorfreude auf diesen Release gefreut hast.
Aber mit Einschränkungen muss ich sagen, weil wir kommen ja auch noch auf Monster Hunter World zu sprechen und da war ich damals sehr happy, dass das erschienen ist, weil Monster Hunter immer auf Handhelds stattgefunden hat und ich war so froh, dass es dann mal auf größeren Konsolen kommt und später auch auf PC. Und dementsprechend war ich dann doch wieder, es war für mich ein kleiner Downer, als Rise für die Switch angekündigt wurde, weil ich will jetzt nicht vorgreifen und sagen, ey, das ist ja voll doof, aber doch, das war mein erster Gedanke. Und deswegen war meine Vorfreude ein bisschen gedämpft.
Genau, Monster Hunter Rise kommt erstmal exklusiv für die Nintendo Switch. Und du hast schon angesprochen, hat natürlich ein bisschen weniger Power als jetzt die neuen Konsolen, die jetzt glücklicherweise auch schon bei uns zu Hause stehen oder eben auch die PS4 oder die Xbox One, klar. Aber die Serie kommt ja tatsächlich vom Handheld. Also ich kann mich noch erinnern, meine erste und auch bis dato fast einzige Monster Hunter Erfahrung war damals diese PSP-Version, bei der man mit nur einem Analogstick versuchen musste, sich nicht die Finger zu brechen. Das war damals mein Versuch, so ein bisschen reinzufinden in die Serie und diese Faszination zu begreifen, die damals ja vor allem aus Japan so ein bisschen zu uns rüberschwappte. Leute haben sich wirklich im Internet ausgetauscht, wie dieser Affengriff, also wie man die Hände am besten so platziert, dass man mit der PSP dieses Spiel trotzdem irgendwie spielen kann. Und trotz dieser Sperrigkeit hat dem Spiel ja keinen Abbruch getan. Es wurde ein Riesenerfolg. Und du hast schon angesprochen, seit Monster Hunter World ist es jetzt auch international auf der Bühne, glaube ich, angekommen. Ist eins der erfolgreichsten Spiele, die Capcom je released hat. Monster Hunter World ist für viele das Spiel des Jahres gewesen. Und naja, jetzt wieder dieser Schritt zurück aufs Handheld. Aber da gehört es ja eigentlich auch hin, so ein bisschen traditionell.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube, Capcom wäre blöd gewesen, wenn sie die Switch ignoriert hätten, weil die ja besonders in Japan, aber eigentlich auch weltweit riesige Erfolge feiert. Und das war eigentlich auch logisch, dass es da ein neues Monster Hunter geben muss. Also alles cool für mich persönlich, aber dann doch ein kleiner Dämpfer, weil ich mich immer gefreut habe, dass es auch mal von den Handhelds weggekommen ist. Aber ja.
Genau. Aber so wie ich das jetzt herausgefunden habe, ist es ja auch eine Parallelentwicklung. Also es arbeiten wohl ähnlich wie bei Call of Duty oder Need for Speed oder so immer mehrere Teams parallel an den nächsten Monster Hunter Spielen und Rise ist ein bisschen so die Parallelentwicklung zu World gewesen, die jetzt eben für die Switch erscheint und wie du schon gesagt hast, für den japanischen Markt vor allem extrem wichtig und wird sicherlich auch ein riesiger Erfolg da werden. Das heißt aber ja nicht, dass Monster Hunter World 2 oder wie auch immer das nächste dann heißen wird, nicht auch schon in Arbeit ist und demnächst dann auch erscheinen wird. Was ich interessant finde, dass Monster Hunter Rise, über das wir jetzt heute sprechen, auch für den PC jetzt schon angekündigt worden ist, auch mit einem Jahr Verspätung, aber dann halt wieder auch erstmal nur für den PC.
Ja, finde ich auch interessant. Also da wird man sich dann auch schon drauf freuen können, das dann auch mit einer höheren Bildrate spielen zu können. Aber auch da denke ich, die Basis ist immer noch ein Switch-Spiel, was dann einhergeht mit einer, ja, mit einem kleineren Polygon-Count, mit einfacheren Geometrien. Und bin mal gespannt, wie es dann auf dem PC aussieht und was die dann noch an Aufwand reinstecken, um das ein bisschen hübscher aussehen zu lassen.
Ja. So. Gut, dann lass uns über Rise reden. Vielleicht steigen wir erstmal so ganz grundsätzlich ein für die Leute, die jetzt noch gar nicht Monster Hunter gespielt haben. Also ich fasse mal in einem Satz zusammen. Mhm. In Monster Hunter geht ihr raus, jagt große Kreaturen, um besseren Loot schmieden zu können, um noch größere Kreaturen zu erlegen, oder? Das ist so, glaube ich, der Kern der Monster Hunter Spiele. Also eine unfassbar, süchtig machen klingt immer so ein bisschen arg negativ, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Sowas halt Diablo und so auch gut können, diese Loot-Spirale so zu drehen, dass man eben immer wieder Bock hat, eigentlich immer das Gleiche zu machen. Rauszugehen und fette, riesige, überdimensional große Kreaturen zu erjagen und sich dann richtig gut dabei zu fühlen, wenn man eben da den neuen Schuppenpanzer oder irgendwas sich machen kann oder die eine spezielle Waffe, auf die man es abgesehen hat, dann endlich haben zu können, um dann nur noch größere Kreaturen zu jagen.
Ja, doch, es ist eigentlich wirklich die Grundmechanik vom Spiel. Und das klingt immer so lame. Ich finde das immer, also es ist natürlich den Satz, den man am ehesten benutzen kann, um das Spiel zu beschreiben, aber vermittelt dann auch nicht wirklich die Faszination, die das Spiel ausstrahlen kann, weil die Kämpfe selber sind halt auch echt geil. Das Kampfsystem ist schon seit Ewigkeiten richtig gut. Das hat Wucht, das ist anspruchsvoll. Die Kämpfe dauern auch ganz gern mal lang, so zwischen 10, 20, manchmal auch 30 Minuten. Das ist quasi ein einziger großer Bosskampf, in dem sehr viel passieren kann. Das spielt da auch, glaube ich, sehr mit rein, dass man da Bock drauf hat, das immer wieder zu machen. Zumindest ist es bei mir so.
Ja. Ja, das macht schon Bock, weil man aber auch immer wieder sich kleine neue Aufgaben nehmen kann. Mhm. Also dieses Quest-System ist ja wirklich sehr rudimentär, dass man zu dieser Quest-Dame geht und dann auch mal wirklich am Anfang nur irgendwie ein paar Kräuter einsammelt, zurückgeht, sich die Belohnung abstaubt. Also ich wurde in den ersten Stunden dieses Spiels trotzdem immer wieder so in diese Situation mich selbst gebracht, wo ich gesagt habe, warum mache ich das eigentlich? So, ja, also man hinterfragt sich irgendwie ständig. So, das fühlt sich schon irgendwie altbacken an und trotzdem hat es aber eine unfassbare Sogwirkung. Also ich finde es total faszinierend, dass sich dieses Monster Hunter so als Serie auch so diese, teilweise irgendwie so Altlasten erlauben kann, die man dem Spiel aber auch irgendwie wieder verzeiht die ganze Zeit.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch an dem Ganzen drumrum. Also die Kämpfe sind ein Ding. Da zählt aber auch für mich noch diese ganze Detailverliebtheit rein, die Capcom bei der Serie immer an den Tag legt. Und das war damals schon auf der PSP, war das so detailverliebt, dass ich gedacht habe, wow, das gibt's auf einem Handheld? Das ist ja Wahnsinn. Und es kreiert einfach eine Welt, in der du dich gerne aufhältst, sei es jetzt irgendwie draußen im Feld, wenn du eine Quest machst oder auch im Dorf. Das ist ein richtiges Wohlfühlspiel. Und da glaube ich schon, dass das alles viel mit reinzählt, dass du dich da drin wohlfühlst, dass du dich connected fühlst mit dieser Welt. Ich kann das schwer beschreiben, aber wenn es so ein bisschen dahingeschludert wäre, sage ich mal, dann wäre dieses sehr simple Spielprinzip oder dieser sehr simple Strukturaufbau überhaupt nicht reizvoll.
Ja, nee, da stimme ich dir absolut zu. Also die Detailverliebtheit ist wirklich Wahnsinn in diesem Spiel. Also nicht nur, wie die Monster gestaltet sind, sondern eben auch so diese ganzen Kleinigkeiten, dass wirklich jede Waffe, und ich finde, das ist bei Monster Hunter Rise besonders gut gelungen, dass die sehr, sehr individuell aussehen und eben nicht nur aussehen, sondern sich auch wirklich so, man erkennt auch wirklich, aus welchem Monster man dann diese Waffe gemacht hat und so, ja. Also die sehen sehr unterschiedlich aus. Wenn du jetzt halt ein riesen Federviech erledigst, dann ist es halt eine sehr bunt geschmückte Waffe mit irgendwie so kleinen Federn dran und so. Und wenn du dann so eher so eine Eidechse oder irgendwas erledigst mit so großen Schuppen, dann erkennst du das halt auch richtig, wenn du dann so eine Axt schwingst, woher dieses Material kommt. Das war ja nicht immer bei allen Monster Hunter so.
Ja, doch, also bei vielen Monster
Hunter. Also nicht so detailverliebt auf jeden Fall.
Ja, ja, stimmt. Aber das war eigentlich auch immer eine Stärke der Serie, dass die so viel Arbeit in diese Rüstung und Waffen gesteckt haben, dass man die eben erkennen kann, von welchem Monster sie stammen. Und ich finde es jetzt, bei anderen Rollenspielen fand ich das immer super demotivierend, wenn du neue Sachen bekommen hast, die du dann beim Anlegen aber gar nicht gesehen hast. Da fallen mir jetzt gar nicht so viele ein, aber das kennt, glaube ich, jeder. Du bekriegst was, klickst im Menü Anlegen und du siehst davon gar nichts. Und das ist bei Monster Hunter komplett das Gegenteil, weil da so viel Arbeit in das Design der Rüstung geflossen ist. Und es gibt ja auch unheimlich viele davon. Du schleppst sie dann so ein bisschen mit als wie eine Trophäe. Ich finde das cool, ja.
Ja, und man kann sich halt unglaublich vertiefen. Also mich hat das auch sehr erschlagen, weil ich jetzt Monster Hunter World nicht gespielt habe. Das hat Micha und Björn haben das bei uns letztes Mal besprochen. Mhm. Und deswegen war ich so ein bisschen wie so der Neuling jetzt und habe gedacht, okay, jetzt mit Rise arbeite ich mich mal endlich ein. So, ja. Und als Backup hole ich mir dann den Spezialexperten dran. Dann kriegen wir den Podcast gut über die Runde. Deswegen habe ich immer noch so ein bisschen den Blick des Noobs irgendwie auf dieses Spiel. Mhm. Und ich muss schon sagen, also es macht es einem nicht unbedingt einfach zum Start. Also die ersten Stunden ist schon irgendwie, da ist schon eine gewisse Sperrigkeit drin, wo man Sachen einfach auch gar nicht versteht. Also bis ich kapiert habe, wie dieses Waffenmenü im Schmied funktioniert zum Beispiel. Ja, so, habe ich die jetzt? Kann ich die jetzt? Ich muss die jetzt haben, damit ich die nächste Stufe, wann schaltet sich die frei? Weißt du, wie ich meine? Also ja, so ja, diese Sachen, da wird schon sehr viel vorausgesetzt oder man muss irgendwie sich ein bisschen in Wikis und so einlesen, um so grundsätzliche Dinge auch zu verstehen. Oder diese 100.000 von Items, die ich irgendwie produzieren und craften kann. Irre.
Ja, das stimmt. Also du brauchst wirklich ein bisschen Vorkenntnis, um dich da schnell reinzufinden. Und ich versuche dann auch immer irgendwie rauszufinden, wie das wohl ist, wenn ich das jetzt alles nicht hätte, dieses Vorwissen. Sie machen es immer einfacher. Sie geben alles die Entwickler geben alles, um dem Spieler einen Einstieg zu ermöglichen, der halbwegs reibungsfrei funktioniert. Aber es ist einfach auch so komplex, das Spiel, dass mit diesen ganzen Untermechaniken, mit dem Waffenmenü, jetzt haben sie eine neue Mechanik eingeführt mit lauter komischen Wörtern, um mich da jetzt mal kurz abzuschweifen, dieses Flollier mit den Vögeln.
Oh ja.
Das sind so viele Begriffe, die du da um die Ohren gehauen bekommst, dass ich kann das absolut nachvollziehen, dass man da erstmal nichts checkt. Und mir ging's auch so ein bisschen so. Aber ja, es ist trotzdem, glaube ich, das Monster Hunter mit dem angenehmsten Einstieg, wenn man sich mal die vorigen Teile anguckt. Es ist eigentlich nie.
Ich sage ja. Ich sage ja, bei der PSP habe ich noch weniger verstanden damals. Ja. Das ist definitiv so. Aber es ist trotzdem jetzt gar nicht so negativ gemeint, aber es ist schon so ein bisschen, man merkt, dass es ein japanisches Spiel ist an der Stelle. Also, dass man so Textboxen-Tutorials wegklicken muss, das finde ich, da hätten sie sich tatsächlich noch ein bisschen mehr ins Zeug legen können. Ja, also das ist so wieder, du startest dieses Spiel und dann kommt das erste Tutorial, dann poppt so eine Box auf, wo dann steht, ja, das hier ist ein Foyer und das kann das und das. Mhm. Und dann sagst du, okay, nächste Seite, dann ist wirklich so Page 2 von 3 oder so. Und dann bist du auf Seite 3 und hast irgendwie so 3 Textboxen gelesen und dann steht da wirklich Tutorial beenden. Und ich so, was? Nein, ich will das Tutorial nicht beenden. Ich will doch jetzt wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Und habe mich gar nicht getraut, dieses Ding zu beenden, weil Tutorial beenden in dem Falle nur hieß, schließe die Textbox. Ja, ja, ja. Und dann hat man irgendwie schon so, hä, und was mache ich jetzt? Und wo geht's weiter? Und naja, gut. Aber du hast schon recht, es bemüht sich zumindest.
Genau.
Aber es ist jetzt weit davon entfernt, so ein elegantes Tutorial oder einen eleganten Einstieg zu haben, wo man wirklich so an die Hand genommen wird, wie jetzt bei einem Ubisoft-Spiel oder so.
Ja,
man muss sich schon reinknien auf jeden
Fall. Das auch, also du musst Eigeninitiative mitbringen und vielleicht auch ab und zu mal selber rumklicken. Diese Tutorials, die du meinst, die kannst du ja auch immer wieder aufrufen. Aber ja, du musst einfach mal ein bisschen rumklicken, musst auch willens sein, ein bisschen zu lesen und die Sachen auch zu verstehen, die da geschrieben stehen. Und dann checkt man das schon. Und am Ende ist es dann Training, was quasi alles dir offenbart. Also dann kommt man schon rein. Aber der Einstieg ist
es. Ja, mit der Zeit hat man so ein Vokabular. Also mit der Zeit versteht man auch, dass man, ich habe mir dann auch nochmal den Podcast währenddessen von Monster Hunter World angehört, parallel, um nochmal so ein paar Dinge zu verstehen. Also man arbeitet sich ja wirklich in so ein Vokabular rein und blickt dann auch irgendwann, dass man jetzt, wenn man ein großes Viech erlegt hat, man ja auch nicht immer alle Materialien automatisch dann hat, sondern dass man das halt so ein bisschen grinden muss, dann auch gewisse Dinge, dass man sich Materialien zum Beispiel pinnen kann. Also man kann sich einfach sagen, das Material für die nächste Waffe möchte ich jetzt gerne in meiner Einkaufsliste haben und bekommt dann Bescheid, wenn man es jetzt endlich gefunden hat. Also so leichte Erleichterungen, wie sagt man da so, Quality of Life Verbesserungen haben sie tatsächlich ja auch aus World übernommen, die es so ein bisschen zugänglicher machen.
Das stimmt, ja. Da gibt's sogar noch einige. Monster Hunter war eigentlich immer auch ein recht sperriges Spiel und ich glaube, die haben dann ein Problem damit, die Sachen zu einfach zu machen, weil sie dann die Fans irgendwie gegen sich aufbringen wollen, weil das auch immer Teil der der Serie ist, dass viele Sachen nicht automatisch funktionieren. Gleichzeitig möchten sie aber auch, wie du sagst, so viele Quality of Life Verbesserungen reinbringen und ich glaube, da tasten sie sich immer so ein bisschen voran, um nicht zu viel zu vereinfachen. Sie wollen es ja nicht downdumpen, sage ich mal, damit es quasi wie so ein Ubisoft-Spiel sich anfühlt, sondern es ist nach wie vor immer noch ein Spiel mit ganz vielen Mechaniken, wo du sehr viel selber machen musst, wo du auch viel verstehen musst und auch tiefergehende Mechaniken verinnerlichen musst, damit der richtige Fun rauskommt.
Ja, die stehen da auch vor diesem Souls-Schwierigkeitsdebattenproblem, gell? Einerseits können sie Sachen vereinfachen, aber es gab ja selbst schon einen Aufschrei, als dann in World es möglich war, im Laufen sich zu heilen oder die
Waffe zu schmieden. Genau, sowas meine ich.
Ja, also bei solchen Feinheiten, wo man sich so denkt, so, hä, was ist denn da jetzt das Problem? Es kommen dann auch immer die Hardcore-Fans um die Ecke, ja. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was sind denn jetzt die größten Unterschiede von Rise zu Monster Hunter World, wenn man jetzt zum Beispiel das gespielt hat, wo ist da deiner Meinung nach die größte Differenz?
Also sie haben von Monster Hunter World schon viel übernommen, womit ich jetzt in erster Linie das Spielgefühl bei den Kämpfen meine, aber haben das natürlich wieder um diverse Mechaniken erweitert. Ich würde jetzt mal ganz schnell mit dem Hund einsteigen, Palamut wird der genannt. Den finde ich ziemlich cool. Das ist ein kleiner, eigentlich ein großer Hund, auf dem du reiten kannst. Und der ist cool, weil der den Flow auf einer Quest echt erhöht. Du kannst auf ihm reiten, bist schnell unterwegs. Der kann so Rankenwände hochklettern. Du kannst von ihm aus Käfer, Steine und Knochen sammeln, musst also nicht absteigen. Du kannst auch von ihm abspringen, um eine Sprungattacke zu machen. Und der ist top. Also ich will den nicht mehr missen. Du bist einfach super schnell unterwegs wie in einem Auto. Und ich mag den einfach. Der ist richtig cool. Die weitere
und kämpft auch mit, wenn man
genau kämpft auch mit. Du hast ja eigentlich immer so kleine NPC-Buddies dabei. Vorher waren das nur die Katzen, die Palikos, und jetzt ist der Hund halt auch noch mit dabei. Du hast also zwei Kollegen, die dir im Kampf helfen, so kleine Tierchen. Würde ich aber nicht sagen, dass das sein Hauptzweck ist. Also als Fortbewegungsmittel, das ist, glaube ich, schon so sein Hauptjob, und den macht er auch echt absolut geil.
Ja. Nee, das braucht's aber auch. Also die Maps sind ja schon relativ groß und die Bosse hauen ja dann auch immer wieder ab. Und ich finde auch, das macht den Flow richtig gut, dass man eben nicht mehr so sehr mit der Jagd an sich beschäftigt ist. Also so wie ich das verstanden habe, musste man ja in alten Monster Hunters auch Spuren lesen und solche Geschichten, gell? Das gibt's ja gar nicht mehr. Also die Bosse sind tatsächlich einfach immer sichtbar auf der Map. Das könnte man jetzt auch sicherlich kritisieren. Aber der Flow wird natürlich schon deutlich erhöht. Wenn ich jetzt Bock habe, einfach nur den Boss zu legen, oder wenn da manchmal rennen ja dann auch drei gleichzeitig rum, dann sehe ich nur, wo der ist. Am Anfang, wenn ich ihn noch nicht getroffen habe, dann ist er halt immerhin ein Fragezeichen. Also auf einer neuen Map sehe ich dann halt drei große Fragezeichen, aber ich weiß dann zumindest, da ist der Boss, da kann ich hinrennen. Oder einer der, naja, Boss ist jetzt der falsche Ausdruck, einer der großen Monster halt. Und kann dann auch erstmal in dieser Map rumreiten, ein paar von diesen Käfern einsammeln, die mir dann während dieses Kampfes irgendwie mehr Widerstand, mehr Verteidigung, mehr Gesundheit oder so geben. Oder ich renne halt direkt auf ihn zu. Gerade wenn sie wieder abhauen, ist es natürlich sehr geschickt, einfach auf der Minimap kurz zu gucken, wo ich hin muss. Und es macht einfach auch Spaß, mit dem durch die Gegend zu pretschen.
Mhm. Ja, aber du hast eben schon gesagt, dass die Monster gleich sichtbar sind und man keine Spuren mehr lesen muss. Da habe ich schon im Netz gelesen, dass manche Leute da ein bisschen skeptisch sind. Du hast nämlich jetzt auch einfach nur so einen Richtungspfeil, der dir schon irgendwie die Wege zeigt. Also der ist immer an dir dran, an deinem Charakter, in 3D, auf dem Display und du musst diesem Pfeil eigentlich nur folgen und da habe ich auch schon die Stimmen gehört, so, oh Mann, ey, das finde ich doof. Es gab ja schon eine Demo, da konnten es die Leute rausfinden und dann habe ich schon Stimmen gehört, so, es gefiel den Leuten nicht, die haben sich den Farbball von damals gewünscht. Damals war es so, dass du ein Monster erstmal finden musstest, du hattest keine Ahnung, wo das ist, musstest einen Farbball draufwerfen, erst dann wurde es auf der Map markiert und der Farbball konnte aber auch wieder abgehen, sage ich mal, die Markierung konnte verschwinden, dann musstest du wieder neu suchen. Das ist tatsächlich ein Wunsch, den manche Monster Hunter-Fans geäußert haben. Und ich sag mal so, für mich, ich finde diesen Pfeil und dass die Monster immer auf den Maps gekennzeichnet sind, das ist für mich eine Quality of Life-Änderung, wo ich überhaupt nichts gegen habe. Ich finde das cool. Also ich brauche keine Spurenlese-Action und ich muss auch jetzt nicht das Monster händisch suchen müssen. Das ist so, wie es ist, finde ich es eigentlich cool. Ja.
Nee, ich finde auch, das ist überhaupt nicht störend, weil für mich liegt der Fokus halt wirklich auf diesen Kämpfen. Aber ich kann schon verstehen, dass man halt einfach Spaß hat an diesem Spurenlesen. Das ist ja auch ein Spiel im Spiel sozusagen nochmal, wenn einem diese Mechanik irgendwie Spaß gemacht hat. Oder an den anderen Tieren zu erkennen, wenn jetzt irgendwie eine Herde von anderen Viechern irgendwo wegrennt, dass man dann sagt, alles klar, da könnte es wohl sein oder das könnte der Grund sein. Ist schon auch eine coole Idee, aber das ist jetzt halt in Rise einfach nicht so. Da geht es dann halt eher darum, schnell wieder in die Action zu kommen. Und das ist für mich auch der Kern. Also die Kämpfe will ich dann auch möglichst schnell wieder erreichen. Gerade wenn es dann einfach wieder abhaut, will ich da jetzt nicht ewig über die Map suchen. Sie sind ja auch relativ groß, die Maps. Also ich finde, das ist tatsächlich auch, ich weiß nicht jetzt im Vergleich zu World, ob die da irgendwie größer oder kleiner sind. Sie sind auf jeden Fall sehr viel vertikaler.
Das stimmt.
Habe ich so das Gefühl. Oder noch vertikaler, weil diese zusätzliche Flow-Geschichte, dass man diesen, ich weiß nicht, wie diese komische Käfer, Seilkäfer, Wurm-Dingens heißt, so eine Art Grapple-Hook auf Insektenbasis, kann man es vielleicht so beschreiben, mit dem man so Seile feuern kann. Das ist einerseits nutzbar, um halt irgendwie sich in die Luft zu ziehen. Also das Insekt hängt dann da, du wirfst es so hoch und dann ist wie so ein Spinnenfaden, an dem man sich dann hochzieht, kann man eben einerseits zum Klettern oder zum, ja, als Transportmittel sozusagen nutzen, aber auch um die Kreaturen festzunageln, sozusagen auf dem Boden. So ein bisschen wie bei Horizon Zero Dawn hat mich das ein bisschen dran erinnert.
Also genau, die Seilkäfer, finde ich, ist mit die coolste Neuerung. Du hast es eben schon erklärt, das ist eine Art Enterhaken, der aber keinen festen Spot braucht, um irgendwo festzuhalten, sondern du kannst dich quasi in die Luft enterhaken. Und zur Fortbewegung ist das nützlich, ja. Wobei ich hier jetzt schon mal sagen will, weil die Maps so vertikal sind, mir kam das so vor, als hätte man erst nachträglich diese Vertikalität eingebaut, als hätte man erst nachträglich die ganze Welt mit Bergen zugeklatscht, weil man eben diese Seilkäfer hatte. So kam mir das vor. Weil du findest auf diesen Bergen eigentlich selten irgendwas, was die Berechtigung hat, auf einem Berg zu sein. Du findest da Käfer, Steine oder Gedöns, ne? Das könnte genauso gut aber auch unten sein. Und deswegen dachte ich so, ey, warum haben wir jetzt hier überall diese riesen Berge, so, die mir dann auch unten, wenn ich unten rumlaufe, eigentlich nur kahle Wände bieten? Das fand ich jetzt nicht so hübsch. Kann ich jetzt aber auch schon sagen, dass ich das gar nicht mehr so wild finde, weil mit diesen Seilkäfern da hochzuhechten, das macht schon Spaß. Und ich habe auch schon diverse geheime Bereiche entdeckt, wo ich gedacht habe, so, ja, das ist eigentlich ganz cool, gefällt mir ganz gut. Man kommt wirklich flüssig durch und dann ist das auch jetzt kein großer Kritikpunkt mehr von meiner Seite aus. Aber die Seilkäfer, finde ich, sind ein richtiger Gamechanger im Kampf, weil sie unheimlich viel Dynamik reinbringen. Du kannst dich super schnell halt zu einem Monster hinziehen, eine Attacke platzieren und wenn du es dann zum Gegenschlag ausholst, ziehst du dich wieder weg. Du bist eigentlich die ganze Zeit am Hin- und Herflitzen und das kommt auch gerade so schweren Waffengattungen zugute wie, was ich, Gunlance oder Hammer oder Großschwert. Das sind alles so Waffen, die machen dich sehr träge und mit den Seilkäfern bist du richtig flink unterwegs, kannst auch Luftangriffe ausführen und ich finde das mega geil. Das ist eine ganz billige Idee, wenn man einfach sagt, so, wir machen einen Enterhaken, der sich überall festhalten kann. Aber es funktioniert verdammt gut, finde ich. Ich habe da einen riesen Spaß mit.
Man muss sich da auch wieder ein bisschen reingrooven, wie diese Spielmechanik funktioniert. Aber das ist ja immer so, gehört natürlich auch einfach dazu. Ich finde auch im Kampf eine große Stärke, dass man diese Spezialattacken hat, mit denen man dann auch auf den Monstern, wenn sie dann so ein bisschen festgeseilt sind oder mehrere Attacken damit erlebt haben. Ich habe immer nie so ganz verstanden, wann das auftritt, aber irgendwann hast du dann die Möglichkeit, auf die Monster zu reiten. Also sie quasi so kurz zu steuern. Ich glaube, das gab es so ähnlich auch schon in Monster Hunter World, gell? Habe ich ja wie gesagt nicht gespielt.
Ja, also das ist schon eine ganz neue Mechanik, sage ich mal. Wyvern-Ritt nennen sie das. Du kannst den...
Wie so ein Rodeo-Ritt.
Genau, du kannst das quasi provozieren, indem du mehrere Luftattacken auf das Monster, also Sprungattacken auf das Monster ausführst. Oder auch, wenn sich zwei Monster über den Weg laufen und das erste, das eine Gewicht kriegt, ist dann auch in diesem Reitstatus. Und dann gibt's noch ein Item, die Marionettenspinne, damit kannst du diesen Status auch provozieren. Und neu ist halt, dass du die jetzt lenken kannst. Also, dass du mit einem Monster, auf dem du reitest, das andere Monster verprügeln kannst. Du kannst auch dann die Attacken, die du sonst eigentlich nur erleiden musst, kannst du jetzt selber ausführen.
Das ist so geil. Ja. Das ist so geil. Gerade wenn das Highlight ist ja immer, wenn zwei oder drei von diesen Riesenkreaturen sich gegenseitig auch Erziehungsschellen geben.
Ja.
Das finde ich immer super. Und dann noch eins zu schnappen und quasi auch noch zu reiten und ihm dann zur Strafe auch noch mit voller Wucht gegen die Wand rennen zu lassen, das ist so eine Schadenfreude.
Ja,
ich liebe es.
Ich finde das auch cool. Und man darf jetzt das erste Mal auch in die Haut eines Monsters schlüpfen. Und vorher war es so, du konntest, glaube ich, ab Monster Hunter 4 schon konntest du auf Monstern reiten. Aber da war es eigentlich nur so, dass du auf das Monster eingehackt hast, bis es hinfällt. Und das hieß dann extra Damage, wenn, also am Boden lagst dann und du konntest dann draufhauen. Und das war dann extra Damage für die ganze Party, die mitgespielt hat. Das war aber sehr passiv, sag ich mal. Du hast da jetzt nicht viel gemacht. Du bist draufgesprungen, hast rumgehackt und dann ist hingefallen. Und jetzt hast du halt quasi mehr Interaktion und hast quasi denselben Zweck, aber dabei ein bisschen mehr Spaß. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass sie diese Mechanik eingebaut haben. Es ist weniger passiv, aber was mich so ein bisschen ärgert ist, in Monster Hunter World sind so Revierkämpfe eingeführt worden. Das waren quasi so Wrestling-Matches, sag ich mal. Die zwei Monster sind nicht begegnet und da gab's richtig choreografierte Fights. Das war einfach ein super geiles Highlight. Die hatten richtig Schauwert. Und die kommen jetzt halt wegen dieser neuen Mechanik nur noch sehr, sehr selten zustande. Die gibt's noch. Aber meistens ist es halt so, zwei Monster begegnen sich, das eine haut das andere und dann darfst du es reiten. Diese choreografierten Kämpfe, die finden kaum mehr statt und das finde ich ein bisschen schade. Das ist der einzige Nachteil an dieser Mechanik.
Ja, es ist trotzdem noch sehr dynamisch, dadurch, dass man eben dann da eingreifen kann in diese Monsterfights. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Sie verlieren so ein bisschen, oder ich verliere so ein bisschen Ehrfurcht dadurch, dass ich die dann immer reiten kann und selber steuern kann.
Ja.
Also wirken dadurch nicht mehr ganz so bedrohlich, aber Spaß macht die Mechanik natürlich trotzdem. Ich finde, die Monster sind auch tatsächlich sehr, sehr gut gelungen für die echt geringe Hardwarefähigkeit der Switch. Klar sieht man einen deutlichen Unterschied zu Monster Hunter World, aber dafür kann ich es halt auch im Bett spielen. Ne?
Das stimmt,
das darf man auch nicht vergessen.
Ja, und ich finde, die machen auch immer viel Wett durch Animationen. Das konnte Capcom immer sehr gut, beziehungsweise gerade die Monster Hunter Teams. Die Serie profitiert so krass davon, wie die Monster sich bewegen, dass die verschnaufen, wie sie ihre Attacken ankündigen, dass die sich einfach auch so flüssig bewegen und so eine extreme Wucht haben. Ich finde das Wahnsinn und dadurch fällt das gar nicht mehr so schwer ins Gewicht, wenn die Hardware ein bisschen schwächer ist. Die Animationen von den Monstern, aber auch von deinem eigenen Jäger, die sind immer top-notch und ich wüsste jetzt echt kaum ein anderes Spiel, was so ein hohes Animationsniveau hat, sag ich mal.
Ja. Also trotzdem Schwierigkeiten mit der Switch-Version oder bist du zufrieden? Weil das war es ja so leicht angedeutet am Anfang.
Ja, nö, doch, ich bin eigentlich recht happy damit. Natürlich läuft das Spiel in 30 Bildern pro Sekunde und mir ist beim Zocken aufgefallen, dass du manchmal echt nicht mehr so gut erkennen kannst, was da eigentlich abgeht. Also sie haben da auch diverse Effekte, so Waffentreffereffekte eingebaut, dass in 30 Bildern pro Sekunde manchmal echt schwer wird zu erkennen, was da eigentlich abgeht. Ja. Aber man gewöhnt sich wie immer an diese technische Limitation, sage ich mal. Und mittlerweile gefällt es mir auch optisch richtig gut. Also gerade für die Switch ist es eines der hübschesten Spiele, kann man ja auch mal sagen. Die haben es auch hingekriegt, da mal so ein paar Effekte einzubauen, die man eigentlich nur von größeren Konsolen kennt. So, wenn du im Wasser unterwegs bist, dann spiegelt sich doch schon alles Wichtige in der Wasseroberfläche. Und ich finde das eigentlich gemessen an dem, was die Hardware kann oder was ich sonst auf der zu sehen bekomme, ist das absolut tadellos und sieht richtig geil aus, wenn man das mal sagen kann. Ja,
also das Gesamtpaket stimmt einfach, genau. Man muss schon die Erwartungshaltung natürlich einen Ticken zurückschrauben, aber wenn man das getan hat, wird man wieder positiv überrascht. Vielleicht ist das so, dass das, was wie es mir gegangen ist. Ich habe tatsächlich, so wie du auch, ein bisschen so, oh nee, auf der Switch, echt, nach World, und ein bisschen zurückgefahren und dann tatsächlich aber doch wieder angetan gewesen, weil man so, wenn man es natürlich jetzt nicht im direkten Vergleich anschaut, ist es schon ein sehr, sehr hübsches Spiel geworden. Gerade durch die Detailverliebtheit, wenn man dann diese Speisen dann da zu sich nimmt und wenn dann die Katze dann halt mit ihren süßen, putzigen Animationen daneben, die ja auch was zu essen haben will und so. Oder wie die zwei auf diesem traditionellen Teig da rumkloppen. Das nimmt sich halt auch selber einfach nicht so ernst, dieses Spiel. Und irgendwie aber dann doch wieder. Ja, also diese Mischung, finde ich, ist echt gut gelungen. dieses leichte Augenzwinkern immer dabei.
Ja, und ich finde, das ist einfach auch wichtig, dass man sich da wohlfühlt. Ich erinnere mich da immer noch, ich habe vorher viel auch Destiny gespielt und trotz seiner Schwächen. Und da ist mir immer aufgefallen, da hatte man ja auch so eine Art Heimat-Hub, der Tower. Und da habe ich mich immer drüber geärgert, dass sie da einfach nicht so dieses Gespür dafür haben, das heimelig zu machen. Da gab es dann auch mal so eine Art Imbiss, wo irgend so ein Roboter-Dude dahinter stand und ich gucke in seinen Wok rein und dann ist da nichts, weißt du?
Oder die Speisen in Cyberpunk. Ja? Ja. Also das hat es mir ja echt verdorben, so ein bisschen, dieses eklige Essen in Cyberpunk. Und das ist ja bei Monster Hunter immer sehr, sehr wichtig.
Ja, eben. Es sind diese Kleinigkeiten, die das Spiel so liebenswert machen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich in dieser Welt wohlfühlt. Und ich stelle mir dann auch immer diese Designer vor, wie sie Bock haben, das zu designen, wie sie die Katze animieren, wie sie den Teig kloppt und so. Oder die eine pustet mit dem Bambusrohr in den Kamin rein und auf einmal gibt's eine Stichflamme und sie hat Schiss. Und, oh, fuck. Das sind so kleine Gags, die wiederholen sich immer wieder, aber es trägt so viel zur Stimmung bei. Ja, und darin ist eigentlich auch so ein bisschen meine Liebe zu der Serie begründet. Das macht sonst keiner so krass wie die.
Und ich finde auch, der Grafikstil ist ganz gelungen. Das ist wieder so ein bisschen Comic-Grafiker. Also so von der Farbgebung und so weiter. Und dieses Dorf, dieses Heimatdorf, was man beschützt, ist wieder deutlich japanischer. Also es hat richtig so traditionelle Bauten und alle sind auch sehr japanisch traditionell angezogen und so. Das ist ja auch wieder ein bisschen eine Rückkehr zu dieser Art, oder? Also wie es früher auch war. Und merkt man auch, dass es eben sehr stark auf den japanischen Markt auch abzielt.
Ja, glaube ich auch. Und was mir auch aufgefallen ist, die Monster sind auch sehr an die japanische Mythologie orientiert, sage ich mal. Es gibt viele alte Monster auch aus World, die jetzt nicht so japanisch wirken, aber es gibt neue Monster. Tetranodon heißt einer zum Beispiel, der erinnert so ein bisschen an den Kappa-Yokai. Es ist so eine Art japanische Geister- oder Sagengestalt, die einen Panzer auf dem Rücken hat und grün ist und eigentlich auch so eine Art Platte auf dem Kopf hat. Aber dieser Tetranodon, der sieht fast genauso aus. Der hat Sumo-Moves, hat auch so einen grünen Schildkrötenpanzer auf dem Rücken. Und dann gibt's noch einen, der heißt, glaube ich, Gosharak oder so. Der ist so ein bisschen angelehnt an Namahage. Das ist auch ein Yokai. Und sie versuchen da schon so ein bisschen das japanische Publikum wieder mehr für sich zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt Kritik von japanischen Spielern an Monster Hunter World gab, aber das war schon deutlicher an westliches Publikum orientiert, als es jetzt wieder bei Rise der Fall ist. Das geht jetzt Full Frontal Japan wieder, ja.
Ja, allein schon, wenn man das Questlog anschaut, also wenn man zu dieser Questfrau geht, ganz schlimm übersetzt übrigens auf Deutsch Questmädel.
Ja.
Ist dir das aufgefallen?
Ja, aber so nennen die immer. Städtenmädel, das sind immer die Mädels. Ja. Questmädel, ja. Quest, das ist Tradition.
Aber die Questbögen, die man dann so anschaut, die sind auch so richtig traditionell, so auf so, ja, wie so aus so alten Papier mit so Wasserfarben sind dann die Monster so angedeutet und angezeichnet. Richtig, richtig schön. Mit so Kalligrafie, Schrift und so weiter. Ganz, ganz cool gemacht, auf jeden Fall von der Stimmung. Auch neu ist, glaube ich, dieser Rampage-Modus, gell? Dieser Tower-Defense-artige Modus. Gab es den schon mal so in irgendeiner Form oder ist das exklusiv jetzt bei Rise?
Nö, das ist komplett neu. Das gab es vorher noch nicht. Den streuen sie im Verlauf der Story immer mal wieder mal ein. Aber das ist auch eine Quest-Art, die du immer wieder annehmen kannst, sowohl alleine als auch im Mehrspielermodus. Und ich würde es am ehesten beschreiben als eine Mischung aus Horde-Modus und Tower-Defense-Mechanik.
Ja, genau. Tower-Defense im wahrsten Sinne des Wortes, weil man halt wirklich einfach die Stadtmauern beschützt und so Tower errichtet. Also man hat dann immer die Wahl. Man ist in so einem kleinen abgesteckten Gebiet in diesem Rampage-Modus. Und Rampage heißt es, weil das so ein bisschen auch in der Story ist, dass diese Rampage, also wenn mehrere Monster auf die Stadt zurennen und sie bedrohen, deswegen eben wie Horde, du musst dann mehrere Wellen von wirklich großen Kreaturen, also die Kleinen geben sich dann gar nicht mehr damit ab, sondern da kommen dann schon wirklich die dicken Brocken, die aber ein bisschen schneller sterben, habe ich das Gefühl, als auf der Hauptmap. Ja. Und du kannst dann direkt auch in den Kampf reingehen. Die brechen dann wirklich durch die Stadtmauer durch, auch gleich 2, 3 auf einmal stellenweise, je nach Welle. Aber du hast eben auch diesen Modus, dass du so Geschütztürme bauen kannst. Und du kannst entweder Geschütztürme bauen, die dann von automatisch schießen, indem sie dann eben von Dorfbewohnern bemannt werden. Oder du kannst auch selber dann an, ja, was gibt's da, an so eine, an so ein Katapult rangehen und dann wirklich auch wie so ein First-Person-Shooter quasi diese Pfeile dann verschießen mit Spezialattacken, mit Spezialmunition und so weiter. Fand ich tatsächlich sehr, so als Auflockerung zwischendurch immer mal wieder sehr spaßig.
Ja, würde ich auch sagen. Ich fand's cool, wie das funktioniert. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf Dauer cool ist. Also ich hatte jetzt leider nicht die Möglichkeit, es im Mehrspielermodus zu spielen, denn zu Testzwecken waren die Server irgendwie nur eine Woche online und ich hatte da erstens diverse Verbindungsprobleme, kam also gar nicht erst rein. Und wenn ich da mal eine Truppe gefunden habe, dann waren es halt normale Quests. Ich habe jetzt den Randale-Modus, so heißt er in Deutsch, leider nie online spielen können. Und alleine finde ich den doch schon sehr chaotisch. Es ist nicht schwer, ich habe das eigentlich immer geschafft, aber es ist so ein bisschen unbefriedigend, weil du ja nicht überall du kannst nicht überall zur gleichen Zeit sein, das will ich sagen. Und dann siehst du mal, da ist gerade ein Flugmonster, was deine Ballisten kaputt macht. Am Boden bricht aber einer durch die Barrikade. Dann wird der Gegenschlag geläutet. Was heißt, du sollst jetzt in den Nahkampf gehen, weil du mehr Damage verursachst. Und du willst am liebsten überall gleichzeitig sein, kannst es aber alleine nicht. Da will ich nochmal betonen, es ist nicht so schwer, dass man es nicht schaffen kann, aber es ist so ein bisschen unbefriedigend alleine. Und ich glaube, das ist ein Modus, der macht hauptsächlich mit 2, 3 oder zu viert macht der richtig Spaß. Ich fand es alleine ein bisschen stressig. Und es ist ja auch so, dass du diesen Modus beenden musst, um sogenannte Scheine zu bekommen, so Meritenscheine. Und die brauchst du wieder für eine bestimmte Verbesserungsmechanik bei den Waffen. Die willst du also haben. Und dementsprechend willst du diesen Modus auch öfter machen oder musst ihn machen. Und ich hatte nicht immer Bock drauf. Also ich muss mich da immer so ein bisschen überwinden.
Unbefriedigend und chaotisch ist er tatsächlich. Ja. Ich fand ihn halt als Auflockerung tatsächlich sehr gut. Stimmt, ich mag auch Horde-Modus tatsächlich sehr gerne, aber Horde-Modus wissen wir auch aus Gears, macht auch am meisten Spaß, wenn man eben zu dritt oder zu viert da unterwegs ist und sich dann auch wirklich absprechen kann. So, ja, ich bin vorne am Katapult und ich bin hinten am Stadttor. Ich gehe in den Nahkampf. Also wenn man sich da abspricht, kann der, glaube ich, ganz cool sein. Mir ging es ähnlich wie dir. Wir haben jetzt ja vor Release gespielt und nehmen jetzt auch vor Release noch den Podcast auf. Da waren halt die Multiplayer-Server immer nur so zu bestimmten Zeiten aktiv und eingeschaltet, um dann mit anderen Journos irgendwie mal zu spielen, die eben auch schon Zugriff hatten. Deswegen können wir da noch nicht so ganz sagen, wie der funktioniert. Mhm. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass der eben im Multiplayer sehr gut funktioniert.
Ich denke auch, ja.
Spaß macht ihr mir trotzdem. Ich finde, sie wirkten halt ein bisschen auch wieder da, ein bisschen weniger bedrohlich, weil vielleicht steigert der sich auch vom Schwierigkeitsgrad, aber irgendwie wusste man so, überall brennt's und trotzdem hat man es geschafft. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der halt nach und nach dann eben entsprechend auch schwerer wird, sodass man da auch ein bisschen dran zu knabbern hat.
Ja, doch, das ist auf jeden Fall. Ich habe da schon ein paar Modi gemacht und ich sehe es auch wie du. Die Monster werden da so ein bisschen zu Kanonenfutter degradiert, wortwörtlich. Sie sind nicht mehr so episch, wie sie jetzt bei einer einzelnen Quest sind, wo sie einfach auch in ihrem Habitat unterwegs sind, auch ein bisschen abwechslungsreicher angreifen können. Da sind sie eigentlich, sie sind Kanonenfutter.
Ja, das stimmt. Und man kriegt auch nicht die ganze Belohnung. Ja. Das ist dann auch so, erst beim letzten kann man, glaube ich, dann nochmal looten und eben die Schuppen und so dann abnehmen. Ja. Was ich cool fand, dass da wirklich auch die Waffen sehr kreativ waren. Also dann hat man wirklich so Pfahle, muss dann richtig so am Schalter warten, bis das Monster, du kannst es dann auch so mit so Lockstoff dann irgendwie an diese Position locken und da auch noch eine Bombe platzieren und dann so diesen Schalter umlegen und diese riesigen Baumpfähle in dieses Monster rammen. Das fand ich dann aber doch wieder schon sehr befriedigend.
Das stimmt.
Dass man da einfach andere Mittel irgendwie auch zur Verfügung hatte.
Ja. Genau diese Arena-Mechaniken, die gab es vorher auch schon, dass du da so Verteidigungseinrichtungen in irgendwelchen Belagerungseinrichtungen hast. Es gab schon, glaube ich, bei Monster Hunter 1, glaube ich, gab es so eine Art Belagerungsquest, wo ein riesig großer Drache auf eine Festung zumarschiert ist. Und da hattest du dann auch so diverse Verteidigungseinrichtungen. Das gab es immer mal wieder, nur jetzt in dieser Form als Randale-Modus, wie sie es nennen, oder als Rampage-Modus, wo ganz viele Monster auf einmal kommen. Und mit diesen Tower-Defense-Mechaniken, das ist eigentlich relativ neu, ja.
Hast du denn ansonsten den Multiplayer mal ausprobiert in den normalen Matches? Hast du kurz angesprochen?
Leider halt auch nur kurz. Ich hatte jetzt echt, weiß nicht, ich habe es immer mal probiert irgendwie. Da war der Dienst nicht erreichbar und dann habe ich dann doch 1, 2 Matches mal gehabt, die dann aber auch echt lame war, weil der Host irgendwie so eine Pipi-Monster-Quest angenommen hat, die irgendwie jage 20 Itsuchi oder so. Also nichts Großes. Also
die ganz kleinen
genau.
Viecher.
Ja. War okay, funktionierte alles gut. Im Multiplayer ist es so, dass du dann quasi nicht 2 Tiere mit dabei hast, also nicht Katze und Hund, sondern nur 1 von beiden. Du darfst dann wählen, ob du die Katze oder den Hund mitnimmst. Und ich würde es als sinnvoll erachten, dass jeder den Hund mitnimmt, weil du willst ja schnell unter...
läuft man langsam hinterher, werden die anderen da schon abhauen.
Genau. Und das war eigentlich ganz cool. Und da ist mir halt aber auch aufgefallen, dass wenn 4 Jäger auf ein Monster draufkloppen und am besten noch irgendwie 3 kleine Monster dabei sind, das ist auch ein Effektgewitter, was du bei diesen 30 Bildern pro Sekunde und bei der geringen Auflösung... Also man checkt da eigentlich gar nichts mehr. Ich kann das dann immer noch gut spielen, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand Außenstehendes, der sich das anguckt, der wird dann sagen, was geht denn ab? Ich check nichts mehr. Ich seh nicht, was für Aktionen da ablaufen. Das ist mir halt bei diesen wenigen Matches aufgefallen. Und was ich auch noch ganz nett fand, ist, wenn die zufällig zusammengewürfelte Truppe sich wieder trennt, hast du die Möglichkeit, quasi jedem eine schnelle Bewertung abzugeben. Und der hat auch die Möglichkeit, das ist so ein bisschen wie bei Tinder, jeder kann sich ein Match geben. Und wenn beide sich gut fanden, dann werden die künftig dann häufiger miteinander wieder zusammengewürfelt, ohne dass man sich, glaube ich, direkt befreunden muss. Das fand ich ein ganz cooles Feature, ehrlich gesagt.
Swipe left for good fighter.
Ja, genau. Ja, doch.
Oder right, weiß nicht. Ja, nee, also Monster Hunter ist ja bekannt auch für den guten Multiplayer und auch legt immer den Fokus auch drauf. Ich würde trotzdem tatsächlich empfehlen, zu Beginn erstmal alleine loszuziehen. Ja. Geht sehr gut, also ich finde, das Spiel funktioniert auch gut, alleine zumindest in den ersten Stunden. Wenn man dann jetzt nur noch auf Grind-Tour ist für bestimmte Sachen, dann bietet sich das schon an, wenn man weiß, was man tut, dann auch im Multiplayer zu sein. Oder wenn man halt Unterstützung möchte, weil man sich gar nicht auskennt. Die Monster Hunter Community ist da auch immer sehr zuvorkommend und freut sich auch immer über neue Spieler und Spielerinnen. Da muss man, glaube ich, keine Angst haben. Aber wie du schon gesagt hast, ich finde, die Übersicht geht einfach extrem verloren. Mhm. Also gerade wenn ich ein neues, großes Monster lernen möchte, die haben ja alle sehr unterschiedliche Angriffsmuster und Schwachstellen, die jetzt nicht irgendwie groß rot leuchten wie bei einem Super Mario oder so. Ja? Also man muss ja schon immer so ein bisschen auch rausfinden, wie kämpft denn dieses Viech. Und wenn man da zu viert unterwegs ist und wie du schon gesagt hast, dann auch noch die Kreaturen rumrennen und noch kleine, dann verstehe ich irgendwie immer nicht so richtig, was das Monster von mir will oder wie ich dieses Monster am idealsten bekämpfe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn ich erstmal alleine Zeit habe, dann kann ich halt ein bisschen auch so lernen und studieren, wie das Verhalten dieser Kreatur ist. Weil das eine ist halt irgendwie ein Wassermonster, was immer abtaucht. Das andere schwingt sich dann empor oder spuckt Giftattacken. Und wenn ich das erstmal so gesehen und verstanden habe, dann denke ich, kann man auch gut im Multiplayer dann sich besser absprechen.
Ja, würde ich auch sagen. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es absolut zwingend notwendig ist, jedes Monster super gut zu können, bevor man online geht. Aber es macht halt auch Spaß, die Monster irgendwie zu lernen, ihre Angriffsmuster zu erkennen und dann halt auch gut zu spielen, anstatt einfach immer nur stumpf draufzuhauen, dann eine gewischt zu kriegen. Also wenn du nicht weißt, wie das auf Angriffe reagiert oder dann, ja, dann bist du vielleicht auch eher nur so ein Klotz am Bein. Und man kann sich da gut durchschleifen lassen, aber ich würde auch sagen, erstmal online so ein bisschen, alleine ein bisschen lernen und die Grundmechaniken verinnerlichen und dann online auch eine Hilfe sein. Ja.
Ja, am Anfang habe ich das Spiel ein bisschen abgestraft. Ich so, ja, das reicht ja, wenn man da einfach wild draufkloppt. Mhm. Am Anfang ist es ja auch so, ja. Aber das merkt man dann doch relativ schnell. Bei den größeren Kreaturen ist es, kommt man da nicht sehr weit oder man muss extrem viele Heiltränke fressen. Schön.
Ja,
haben wir noch was?
Ich hätte noch was, und zwar hast du vorhin schon mal was gesagt, dass man in dieser Map rumrennt und muss diese Vögel einsammeln. Das ist so ein Feature, was ich nochmal zur Sprache bringen will, weil ich das irgendwie nicht ganz so cool finde. Sie haben das jetzt begründet mit, man hat so eine Art Armband, was und die Vögel, die in der Map dann sind, die Irrlitze, die geben dir dann Pollen und buffen dich mit entweder mehr Gesundheit, mehr Ausdauer, mehr Angriffskraft oder mehr Verteidigungskraft. Und ich finde das irgendwie nicht so cool. Also es ist so, dass man jetzt auch, wenn man in der Küche ist, bevor man eine Quest startet, das hat man eigentlich immer gemacht, um sich zu buffen, und macht man auch jetzt immer noch. Da hat man damals aber auch mehr Angriff und Verteidigung bekommen können. Ist jetzt nicht mehr so, sondern jetzt machst du das über diese Vögel, die auf der Map verteilt sind. Und die haben sie meistens so verteilt, dass du über die Berge musst. Also da sind die meisten dieser Vögel zu finden. Die musst du auch nicht anklicken, einfach vorbeireiten und dann geben die dir für die Dauer der Quest so einen Werteboost. Und mir ist da aufgefallen, die willst du schon gerne mitnehmen, weil du natürlich die bestmöglichen Voraussetzungen haben willst, gerade wenn du ein schwieriges Monster machst, bist dadurch aber gezwungen, die Sachen erstmal einzusammeln. Und vorher bist du einfach straight
zum... Und jedes Mal, genau, die bleiben ja nicht dauerhaft.
Eben, das ist nur ja für diese
Quest. Level-System oder so.
Ja, und deswegen musst du halt immer diese Umwege nehmen, was ich manchmal ganz nett finde, aber eigentlich würde ich auch ganz gern mal direkt zum Monster gehen, aber dann verpasse ich halt die Vögel. Weißt du, wie ich meine? Es ist so ein bisschen, die Werkzeuge, die du für den Kampf brauchst, erstmal unterwegs aufsammeln, anstatt dass du dir die in der Küche besorgst. Und ich glaube nicht, dass das eine coole Änderung ist. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ist für mich manchmal nett, manchmal aber auch nervig. Ja.
Nee, ich mag es auch nicht, aber man hat immer so das Gefühl, man verpasst es halt trotzdem, wenn man es nicht macht. Also ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben und nur noch die mitgenommen, die halt auf dem Weg liegen. Aber nervig oder unnötig finde ich es auch. Also man wird so gezwungen, wie du schon gesagt hast, diese Umwege zu nehmen. Und das macht ja auch auf Dauer keinen Spaß. Also das Spiel ist ja schon sehr grindlastig, dass man eh immer sehr viel das Gleiche macht. Und dann immer noch mal über die Map eine Ehrenrunde zu drehen. Ich meine, es geht schon relativ zügig mit diesem Wolfshund, genau, den man da hat, klar. Aber trotzdem wird man dann auch wieder dazu gezwungen zu Sachen, die eigentlich Quark sind, ja. finde ich auch nicht so elegant gelöst.
Und ich bin mal sehr gespannt, wie das die Speedrunning-Community aufnimmt, weil, also es gibt ja auch es gibt immer viele Videos online, wo die Leute irgendwie sagen, so Nährgigante in 1,50 gelegt oder so, Speedrunner ist eine große Community bei Monster Hunter und die haben hier mit jetzt halt auch wieder so eine Art, ja,
so ja, nehmen sie die 4 Sekunden Umweg in Kauf für 2 mehr Damage und dann müssen sie sich quasi ausrechnen, ob das dann wieder 4 Sekunden einspart beim Kampf, gell? So nach dem
Motto. Ja, eben.
Könnte aber natürlich auch einen Anreiz bieten, natürlich zu sagen, alles klar, ich nehme diesen Umweg, um dann doch schneller zu sein.
Ja, also ich denke mal, die werden sich da schon Sachen ausdenken und dann die schnellsten Zeiten zu erreichen. Ja, aber ich finde es nicht so cool und eine Kleinigkeit, was heißt eine Kleinigkeit, das muss ich auch noch kurz sagen, bevor wir zum Ende kommen. Das Hausschwein ist weg, der Pugi. Ist dir das aufgefallen?
Ja. Nee, weil ich ja, wie gesagt, noch nicht so viel Monster Hunter-Erfahrung habe. Ich habe kein Schwein vermisst.
Nee. Also ich finde, das ist ein unverschämter Traditionsbruch. Das ist quasi Blasphemie. Pugi war immer da. Es gab keinen Monster Hunter, wo es den nicht gab. Das ist ein kleines Hausschwein, was zu Hause im Dorf rumläuft, ein bisschen rumschnuffelt. Du kannst es befreunden, du kannst streicheln. Das kann eigentlich nichts. Aber
jetzt vermisse ich es. Jetzt, wo du es mir so verkaufst, jetzt vermisse ich es.
In Monster Hunter World konntest du dem dann auch Klamotten geben und so. Und manchmal hast du das auch irgendwo absetzen können. Dann hast du für dich was ausgegraben in der Basis, irgendein Item. Das war einfach Inventar. Das gehört zu Monster Hunter dazu. Und die haben den jetzt einfach gekickt und ich check's nicht. Also du hast jetzt ein neues Haustier. Das ist so ein Kauz, so eine Eule. Ist auch niedlich und verkaufen sie auch so ein bisschen.
Kann man auch streicheln.
Kann man auch Klamotten anziehen. Und sie haben noch so eine Mini-Funktion gegeben, dass du jetzt Selfie-Fotos mit ihm machen kannst. Also es gibt einen Fotomodus, aber jetzt kannst du halt auch die Kamera vom Kauz tragen lassen, um dich selbst zu knipsen. Ey, aber ich finde das mit dem Pugi ist eine Frechheit. Ich dachte so, wie es ist. Der war schon immer da.
Ja, dafür reicht die Power dann der Switch dann auch nicht mehr. Ja. Das musst du leider in Kauf nehmen. Ja. Also wir haben ja schon 3 Haustiere und du vermisst das Schwein.
Ich finde typisch. Ja, nee, ist schlimm.
Vielleicht wird er ja nachgepatcht oder im nächsten DLC.
Ich würde mich nicht wundern.
Kann ich mir gut vorstellen, dass die Community da auf die Barrikaden geht.
Würde mich nicht wundern, wenn irgendwer eine Petition startet, bring Pugi back oder so.
Ja, der Kauz ist ein bisschen überflüssig, finde ich auch. Mhm. Also ich dachte so, wer hat jetzt noch ein Haustier? Und die anderen beiden sind ja schon so präsent und so viel kann der ja eigentlich nicht. Also man schickt den ja bei jeder Quest am Anfang los, so als Animation. Und dann vergisst man ihn aber auch wieder, dass man ihn hat, wenn man jetzt nicht irgendwie gerade der größte Foto-Options-Fan ist.
Ja, also der Kauz hat eigentlich auch gar keinen Nutzen, genauso wie Pugi keinen Nutzen hatte.
Aber er ist nicht so präsent im Dorf. Eben.
Nö,
fällt einem gar nicht mehr auf.
Und Pugi war einfach immer da. Das ist ein Markenzeichen und das haben sie jetzt einfach gekickt und das finde ich schon, ist eine krasse Entscheidung so.
Ja. Gut, also Fazit, es ist tatsächlich ein schönes, gutes Monster Hunter geworden, schon sehr unterschiedlich zu Monster Hunter World, wieder ein bisschen traditioneller, ohne jetzt aber ganz wieder den Rückschritt zu gehen und diese Quality-Geschichten zurückzunehmen. Es ist aber weit davon entfernt, jetzt irgendwie verwässert zu sein oder eine abgeschwächte Version von Monster Hunter World. Es ist einfach jetzt eine Parallelentwicklung, die ich finde, absolute Berechtigung hat. Ich finde, es ist ein sehr gutes Einsteiger-Monster Hunter. Wenn man jetzt auch gar keinen Bezug hat, kann man damit gut einsteigen. Wenn man jetzt aber auch die großen Konsolen zu Hause hat, würdest du sagen, fang lieber mit Monster Hunter World an oder würdest du jetzt eher zu Rise greifen und empfehlen?
Nee, würde ich schon sagen, wenn man die Möglichkeit hat und also eine Switch hat oder vielleicht auch auf die PC-Version warten will, dann sollte man auch mit Rise anfangen, einfach aus dem Grund, weil Monster Hunter World jetzt quasi in den Ruhestand geschickt wurde. Das wurde ja immer mit Updates versorgt und da wurde jetzt schon vor längerem bekannt gegeben, das wird jetzt geloopt, da kommt nichts Neues mehr. Und das nächste große Monster Hunter, ich schätze mal, das kann man erst 2023 oder Ende 2022 erwarten. Das dauert also noch ein bisschen. Deswegen würde ich auch sagen, Rise sollte man, wenn man Bock hat, auf jeden Fall spielen. Und ich will noch hinzufügen, dass ich das trotz meiner Skepsis wirklich unfassbar gut finde mittlerweile, einfach wegen diesem Hund, wegen diesen Quality-of-Life-Verbesserungen und auch wegen den Seilkäfern. Das sind so Features, die will ich auch in künftigen Monster Hunters nicht mehr missen. Also die sind so gut gelungen, dass ich glaube, wenn die rausfallen beim nächsten Monster Hunter, dann werde ich erstmal enttäuscht sein.
Nee, kann ich absolut zustimmen. Ich habe auch skeptisch mit Argwohn dieses Spiel angefangen und bin dann auch so richtig reingefallen und er konnte dann auch gar nicht mehr aufhören. Dann mich auch nachts dabei ertappt, wie ich nachts um 3:30 irgendwie noch im Wiki gelesen habe, ob ich jetzt die oder die Waffenart besser finde. Hey, allein diese Entscheidung, für welche dieser 14 Waffen sind es, glaube ich, ich mich entscheiden soll am Anfang, das macht es einem auch nicht einfach. Es sind ja die gleichen wie immer, also das ist ja auch vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, ich weiß nicht, oder muss das so sein bei Monster Hunter, sind ja keine neuen Waffentypen dabei, aber das ist ja irgendwie auch so traditionell, dass es halt dieses Set an Waffen gibt.
Ja, es gibt immer mal wieder neue Waffentypen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie jetzt diese 14 Waffentypen, die man schon aus Monster Hunter World kennt, auch nicht erweitert haben, weil es ist eigentlich auch genug und man muss auch dazu sagen, diese Waffen zu lernen unheimlich aufwendig ist. Also ich habe Monster Hunter damals immer nur mit Großschwert gespielt und Langschwert. Also Großschwert ist dieser fette Klopper und Langschwert so eine Art super langes Samurai-Schwert. Und sich dann neue Waffen anzueignen, das ist quasi wie nochmal komplett neu Fahrradfahren. Ein kleines Beispiel ist dieses Charge Blade oder Energieklinge. Das ist so eine Art Schwert und Schild, was du aber auch zu einer Axt zusammenbauen kannst. Und das habe ich erst in Monster Hunter World gelernt. Und ich habe mir da ein Tutorial-Video von einem YouTuber namens Erex, habe ich mir 10-mal angucken müssen, um halbwegs zu checken, was er da sagt und wie ich das umsetzen kann. Und dann musst du, wenn du die Grundmechaniken gerafft hast, auch wirklich erstmal mit jedem Monster trainieren, weil die Timings wieder andere sind und so. Und das kannst du dann übersetzen auf diese ganzen 14 Waffengattungen. Das ist unheimlich lernintensiv, aber dementsprechend auch super belohnend, wenn man so eine Waffe dann meistert. Man darf sich das echt nicht so vorstellen wie, ja, jetzt nehme ich mal einen Hammer und jetzt nehme ich mal die Doppeldolche und bin genauso gut wie vorher. Nee, es ist komplett anders. Nee. Aber mir gefällt das eigentlich auch. Also es ist für mich manchmal dann auch immer so eine Art selbstgestecktes Ziel, sich eine neue Waffe anzueignen. Und wenn ich dann merke, ich werde gut damit und kann damit auch schwere Monster erlegen, dann macht mir das Bock und es macht richtig Fun. Also ja.
Er verbringt auf jeden Fall also man hat ja jede Grundwaffe einmal, verbringt die ersten Stunden damit, mal einfach auszuprobieren, was euch liegt, bevor man sich dann festlegt. Ich habe da ewig rumgemacht und alles mal ausprobiert und mit manchen bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und das macht auch riesen Spaß, diese unterschiedlichen, die sind ja so dermaßen unterschiedlich, das denkt man ja erstmal gar nicht. Also du kannst das Spiel ja spielen wie ein Shooter fast schon, wenn du diese Range-Waffen nimmst, wie die Heavy Bowgun oder so, dann hast du ja eigentlich echt wie so eine Kanone im wahrsten Sinne des Wortes. Oder mit Pfeil und Bogen spielt sich dann wieder anders und dann Dual Blades, Schwert und Schild, wenn man jetzt eher aus der Souls-Ecke kommt oder so. Ich habe mich so ein bisschen dann in diese Switch-Axe verliebt und kann dir gar nicht sagen genau warum, aber irgendwie liegt mir die man dann so aufladen kann und dann kann man halt so sie auch in so eine Art Schwert nochmal verwandeln, macht mega Bock, sich da so reinzutüfteln. Und dann, wenn man dann mal so eine Lieblingswaffe gefunden hat, die dann auch einfach zu meistern, weil diese, wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht einfach so, dass man die gleichen Tastenkombos macht und dann sieht die Animation anders aus. Also du hast ja wirklich komplett andere UIs. Bei den Fernwaffen musst du dann Munition craften, musst damit dich erstmal reinlesen und jede Waffe hat ja auch so andere Aufladesysteme. Also irre. Völlig irre, wie man sich da rein verlieren kann in diese Systeme.
Auf jeden Fall. Und mich wundert es gerade, dass du sagst, du spielst die Switch-Axe. Also die habe ich bis heute noch nicht so richtig gerafft. Habe ich auch in Monster Hunter World versucht, mir anzueignen und krieg's auch so einigermaßen hin mit den effektivsten Kombos, die im Netz dann immer angeraten wurden. Aber ich finde die schwierig so. Du bist relativ immobil, du kannst nicht blocken. Sie hat wenige Vorwärts-Moves. Zumindest in World noch gehabt. Also man hat immer wenig Strecke machen können mit einem Angriff, sage ich mal. Weiß ich jetzt nicht, wie es in Rise ist, weil durch diese Seilkäfer bist du ja eigentlich immer fix bei Monster. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt deutlich flexibler geworden ist, die Switch-Axe. Aber ja, krass, dass du die spielst. Ja,
sie wirkt nicht ganz so sperrig wie die normale Axt tatsächlich. Okay. Klar, du hast sehr viel so Seitwärtsbewegungen, aber sehr viel Area-Damage. Aber wir verlieren uns in Details. Aber sie hat durch diese Seilkäfer eine sehr coole Vorwärts-Spezialattacke. Okay. Wo du quasi wirklich durch gegnerische Angriffe auch dann unbeschadet durchkommst und dann stehst du wieder hinterm Monster und so. Sehr, 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 sehr cool. Macht Bock. Und selbst die Spezialattacken kannst du ja nochmal ändern. Ja. Also da schaltest du ja auch nochmal was frei, um dann die Moves nochmal zu ändern. Also absurd.
Ja.
Ihr merkt, wir haben uns ein wenig verloren in Monster Hunter Rise. Ich glaube, man hört raus, dass wir es durchaus empfehlen können, wenn man diese Art von immer wieder Grind-Spirale und neue Sachen entdecken mag, dann ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Empfehlung. Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch. Die PCler müssen noch bis 22 warten, soll im ersten Quartal oder im zweiten Quartal des nächsten Jahres dann tatsächlich erst erscheinen.
Ja. Schön, ja, gut.
Gut, und in der nächsten Folge bei euch gibt es dein Special, dein Video dazu, gehe ich mal da schwer von aus.
Genau, wird, glaube ich, ist der 27. Freitag, da wird es im Stream kommen und am 28. dann auf YouTube. Und ich hoffe, dass ich es noch hinbekomme, denn wie wir jetzt hier im Vorgespräch kurz festgestellt haben, ich habe mir echt schwer getan, das irgendwie alles auf die Kette zu kriegen, weil ich halt einfach Fan von der Serie bin und dann immer mir schwer tue, was packe ich da alles rein, was könnte die Leute langweilen, aber ich finde ja alles interessant, ja. Also ich breche mir da echt gerade ein. Ja,
ich meine, man sieht es, wir haben jetzt eine Stunde geredet, ja. Das ging wie im Flug vorbei und wir könnten wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde weiterreden und das in so einen kleinen Beitrag zu kriegen. Ich drücke die Daumen, dass dir das gelingt. Cool. Wir schauen auf jeden Fall
Dankeschön.
Zu.
Alles klar.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Auch wenn wir jetzt im März alle Folgen frei zur Verfügung angeboten haben, das war so ein kleines Special, weil wir jetzt schon wieder im Lockdown stecken, aber wir sind auf eure Hilfe und eure Unterstützung angewiesen, denn insertmoin ist ein komplett werbefreies Projekt. Wir sind nicht finanziert von der Industrie und unser einziges Finanzierungsmodell basiert auf Crowdfunding. Das heißt, ihr bekommt alle Folgen, wenn ihr uns mit 5 Euro im Monat unterstützt. Dann bekommt ihr montags, mittwochs, freitags und sonntags jeweils eine neue Folge direkt in euren Podcatcher. patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort unterstützt. Bis bald.